Liebe Castlerinnen und Castler, wir möchten im Kattocast alle möglichen Praxisfelder aus der sozialen Arbeit und dem Bereich des Gesundheitswesens abbilden. Und deswegen freue ich mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast zu begrüßen, Herrn Stefan Jelinek, ein ehemaliger Kommilitone von mir. Und er arbeitet in der JVA in Siegburg und wird uns ein bisschen was über seine Tätigkeit dort erzählen und den Umgang mit der aktuellen Situation. Genau, und dafür holen wir ihn mit dazu.
Mein Name ist Stefan Jelinek, wie gerade schon gesagt wurde. Ich bin Sozialarbeiter, Sozialpädagoge in einer Justizvollzugsanstalt, also in der JVA Siegburg, und bin dort auf der Sozialtherapie eingesetzt.
Jetzt gucken unseren Cast ja nicht nur Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. Was genau muss man sich denn unter Sozialtherapie vorstellen?
Ja, also Sozialtherapie, vielleicht erstmal kurz die Abgrenzung zum normalen Sozialdienst in Anführungsstrichen. Also ich habe vorher lange im normalen Sozialdienst mit kurzstrafigen Inhaftierten gearbeitet. Da geht es halt so um alles, was die Entlassung, also was die Situation der Inhaftierten von Tag 1 bis zur Entlassung angeht. Also wenn der Übergang von draußen nach drin, nee, andersrum, von drin nach draußen, ist halt die, wird halt geguckt, was ist zu regeln, wer ist zu informieren, sind Rechtsanwälte, Angehörige und so weiter und so fort zu informieren, wie kommt derjenige an. Dann wird während der Haftzeit geguckt, okay, welche Problemlagen gibt es, Alkohol, Drogen, Gewalt, Schuldenproblematik, und dann wird geguckt, das zu klären, also so eine Mischung aus Case Management und Empowerment, und dann Richtung Entlassungsvorbereitung wird halt geschaut, dass der Inhaftierte, wo geht er hin, braucht er Hilfe, braucht er ein betreutes Wohnen, also braucht er weiterführende Hilfen, gesetzliche Betreuung, und das wird so im Groben quasi gemacht in Einzel- und Gruppenarbeit. Auf der Sozialtherapie ist der Unterschied, dass das eine Einrichtung ist für langstrafige Gewalt- und Sexualstraftäter. Das heißt, wir haben da Inhaftierte, die mindestens 2, 2,5 Jahre haben, um halt dort an verschiedenen sozialtherapeutischen Angeboten die wahrzunehmen. Wir haben da Inhaftierte mit sogenannten zeitigen Freiheitsstrafen, also wo ein Endpunkt feststeht, die zu 2, 3, 4, 5, 6 oder auch 10 Jahren verurteilt wurden. Wir haben aber auch Inhaftierte, die lebenslänglich wegen Mordes da sitzen und die dann entsprechend kein finales Ende haben, wo trotzdem aber nach einer gewissen Zeit geprüft wird. Und ja, in diesem Kontext machen wir sowohl Einzelarbeit, also Einzelbetreuung, da gibt es ein Team von Psychologen, aber eben auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, als auch Gruppenarbeit, meistens multiprofessionelle Teams. Sprich, wir haben verschiedene Gruppenangebote. Ich sage einfach mal so ein paar Namen, wo man sich auch gerne natürlich auch noch weiter suchen kann. DBTF ist eins, und eher ein Behandlungsprogramm für inhaftierte Gewaltstraftäter, für Sexualstraftäter. Also in diesem Kontext wird da viel gemacht, aber eben auch die Sozialtherapie als Lernform, also sprich das soziale Miteinander, steht da auch im Vordergrund.
Jetzt ist es ja so, man ist ja in der Außenbetrachtung, ist das ja ein Arbeitsbereich, in dem man ganz wenige Einblicke bekommen kann oder schwer Einblicke bekommen kann. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, in den Arbeitsbereich zu gehen?
Ja, das fing tatsächlich auch in der Kato an. Also ich habe mein Praxissemester in dem, ich glaube Modul 21 ist es, im Bachelor in der JVA Köln damals gemacht und habe dann darüber den Einstieg gefunden, habe, wie gesagt, das Praxissemester gemacht, habe dann, weil sich das ergeben hat, eine halbe befristete Stelle bekommen und bin so von Köln in eine andere JVA und jetzt letztlich in der JVA Siegburg gelandet.
Das heißt, du hast schon sehr verschiedene oder sehr viele verschiedene inhaftierten Strukturen auch kennengelernt?
Genau, also ich habe im Praktikum angefangen mit Frauen und minderjährigen Frauen, also jugendlichen Frauen oder jugendlichen Mädchen. Bin dann in Köln unter anderem für Männer, erwachsene Männer, aber auch Jugendliche, männliche Jugendliche zuständig gewesen. Dann war ich in Wuppertal im Erwachsenenvollzug, hier haben wir 2 Anstalten. Da war ich auch für Männer zuständig im Kurzstrafenbereich. Also so, ich sage immer so mal ein bisschen in Anführungsstrichen Kleinkriminelle. Also es sind sehr viele mit kurzen Freiheitsstrafen, Diebstahl, Erschleichen von Leistungen, einfache Körperverletzungsdelikte, viele im Drogenbereich, und bin jetzt letztlich im Langstrafenvollzug in der Sozialtherapie in Siegburg angekommen.
Okay. Ja, sehr, super spannend. Ja. Nochmal zurück zur Sozialtherapie. Wenn man sich das mal so im Detail anguckt, also wie muss man sich denn deinen Arbeitsalltag vorstellen? Also was, ich meine, ist klar, dass du irgendwann einen Arbeitsanfang und ein Arbeitsende hast. Was passiert denn dazwischen?
Ja, also wir haben, vielleicht um das so ein bisschen zu verstehen, der Unterschied von der Sozialtherapie ist natürlich ein höherer Betreuungsschlüssel, weil eben das Klientel so ist, dass da seitens des Gesetzgebers auch gesagt wird, okay, das sind schwere Gewalttaten, wir möchten die idealerweise natürlich verhindern, dass die nochmal entsprechend straffällig werden, beziehungsweise zumindest nicht mit sexuellen Gewaltstraftaten. Das heißt, der Gesetzgeber geht auch hin oder die Landesregierung in dem Sinne und stellt entsprechendes Personal zur Verfügung. Also wir haben einen viel, viel besseren und höheren also Betreuungsschlüssel, beziehungsweise den niedrigeren. Wir haben, ich bin für maximal 10 Inhaftierte zuständig, während ich im normalen Regelvollzug für 80 Inhaftierte zuständig wäre. Also da habe ich quasi weniger Leute und ich habe die Inhaftierten, für die ich zuständig bin, mit denen ich natürlich auch einen engeren Kontakt habe, weil ich viel mehr Zeit habe und viel mehr auch vom Konzept her viel mehr Angebote mache. Die sehe ich auch länger, weil es eben im Gegensatz zum Kurzstrafenvollzug, wo nach einem halben, dreiviertel Jahr oder vielleicht auch anderthalb Jahren eine Entlassung ansteht, sind das bei uns Inhaftierte, wie gesagt, die mindestens 2,5 Jahre bis zur Entlassung haben und eben wir haben auch Inhaftierte, die 5, 6 oder 7 Jahre auf so einer Sozialtherapie sind. Wobei das dann schon auch wirklich irgendwann die Höchstgrenze ist, weil man irgendwann auch sagt, okay, der hat dann alle Programme durch, der hat Einzeltherapie durch und so weiter und so fort. Dann muss man einfach gucken, wie geht man vollzuglich weiter mit ihm, um insofern man ihn dann nicht entlassen kann unter irgendwelchen Bedingungen.
Okay. Wie bist du denn, also das ist ja nicht die, genau, hast du ja schon gesagt, über das Praxissemester bist du reingekommen. Jetzt ist es aber ja nicht der Arbeitsbereich, der, ich sag mal, von außen für sich unfassbar viel Werbung machen kann. Was würdest du denn sagen, ist denn das Reizvollste oder was sollte vielleicht auch unsere Studierenden dazu motivieren, sich in den Bereich zu bewegen?
Also grundlegend ist es natürlich ein Bereich, der könnte auch viele abschrecken. Also Täterarbeit mit Menschen, die schwerste Gewalt- und Sexualstraftaten begangen haben, also zumindest in der Sozialtherapie. Es sind nicht alle Täter so, viele von den inhaftierten Täterinnen und Tätern sind ja die Kleinkriminellen, die schwarz gefahren sind, die wie gesagt einen Diebstahl begangen haben. Also da darf man jetzt nicht von meinen Berichten auf generell JVA schließen, aber in meinem Bereich ist es so, das sind natürlich Menschen, die schwere Straftaten begangen haben. Das ist, man muss sich fragen, kann man das nicht? Ich finde, wenn man versucht, Täter und Tat oder Täterin und Tat zu trennen, ist das das A und O. Also wie bei einem Drogenkonsumenten sehe ich ja auch nicht nur den Drogenkonsumenten, sondern ich sehe die Persönlichkeit, die ein Problem hat mit Drogen. Ich sehe den Menschen, der eine schwere Straftat begangen hat, die wiederum, ohne das zu rechtfertigen oder ohne damit die Tat zu rechtfertigen, das ist, was sinnbildlich für seine Schwierigkeiten ist. Und genau das ist der Punkt. Also wenn man das trennt und dann sich sagt, okay, ich möchte, also auch das ist so ein bisschen mein Credo, so Täterarbeit ist im weitesten Sinne Opferschutz. Wenn ich es schaffe oder wenn wir es schaffen in der Sozialtherapie, den die Täter zu behandeln, dann wird idealerweise werden nicht neue Opfer geschaffen durch ihn, weil, oder durch sie, es gibt auch Sozialtherapien für Frauen, weil dann das Problem oder er anders lernt, mit seinem Problem umzugehen und es dann nicht irgendwie irgendwann explodiert und er ausrastet und zum Beispiel jemanden totschlägt, weil das eigentlich Zeichen seiner Überforderung ist als Beispiel. Mhm. Andererseits ist es natürlich so, wenn man so ein bisschen berufspolitisch guckt, es ist, glaube ich, eines der wenigen Arbeitsfelder, wo man auch noch verbeamtet werden kann. Das sind natürlich Annehmlichkeiten, die sehr gut sind, die Sicherheit geben. Gerade in der heutigen Zeit ist das sicherlich nicht verkehrt. Und ja, da ist es, das ist für viele auch ein wichtiger Punkt, deswegen erwähne ich den. Deswegen ist es vielleicht auch so ein Tipp für die Studentinnen und Studenten, die daran Interesse haben. Es gibt hier in Köln gibt es eine JVA, in Siegburg, Rheinbach, in Euskirchen. Also es gibt hier im Rheinland einige JVA, wo man sich auch mal um Praxissemester oder um Praktikum bewerben kann. Die JVA sind da auch relativ offen, insofern das natürlich von den Ressourcen, von den personellen Ressourcen passt. Und wenn man dann in Praktikum in einer JVA oder auch in der Bewährungshilfe, auch da gibt es natürlich in Köln eine große Dienststelle, geschaffen hat, wenn man Interesse in diesem Bereich hat, dann ist es deutlich einfacher, auch später da mal Fuß zu fassen. Weil das sind Erfahrungen, es ist eine schwierige Arbeit, einerseits mit dem Klientel, aber es ist natürlich auch soziale Arbeit im Zwangskontext. Das darf man auch nie vergessen. Also wir haben da einen Auftrag, natürlich hat der Inhaftierte Interesse, wir als Profession soziale Arbeit haben ein gewisses Interesse oder Vorstellung. Und dann kommt aber noch dieser Justizapparat dazu, der auch sagt, so das und das geht nicht, weil aus den und den Regeln. Mhm. Und da das Gleichgewicht drin, das ist nicht immer einfach. Das ist eine Herausforderung, das ist auch spannend. Auch da, da muss man quasi auch mobil bleiben. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, das ist ein besonderes Arbeitsfeld. Also wenn man sagt, okay, ich möchte lieber jemand sein, der vollkommen kreativ arbeitet und der keinen Chef in dem Sinne haben will, dann ist das sicherlich natürlich in der Justiz, wo immer ein Chef quasi da ist, das wäre der falsche Bereich. Trotzdem kann ich das jedem nur empfehlen, da zumindest mal irgendwie in ein Praktikum reinzugucken oder auch sicherlich vielleicht über Studentengruppen oder Studentinnengruppen da mal Kontakte herzustellen und zu gucken, sich das mal von innen anzugucken. Mhm. Was auch geht, um einen Eindruck zu bekommen, ist, es gibt so ein Projekt, das nennt sich Podknast. Das wird bestimmt auch gleich eingeblendet unten.
Genau, da unten steht's.
Genau. Und da kann man sich sehr gut mal angucken, wie so ein Knast von innen funktioniert. Das ist ein pädagogisches Projekt. Das sind Videos von Inhaftierten, für Inhaftierte, aber eben für Angehörige, für Interessierte, die einfach mal so ihren Alltag darstellen. Es gibt einfach einen sehr, sehr schönen Eindruck, wie von der Inhaftierung bis zur Entlassung verschiedene Stufen, was für Probleme die auch haben. Also das ist wirklich, kann ich echt nur sehr empfehlen. Das ist ein landesweites Projekt, da machen, glaube ich, einige 7, 8, 9 verschiedene JVA in verschiedenen Bereichen mit. Das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, da mal reinzugucken und sich einen Eindruck zu verschaffen.
Ja, genau. Wir machen gerne Werbung für gute Projekte, gar keine Frage. Ne? Also dem Link ruhig folgen. Jetzt hast du ja viel erzählt über die Struktur und die Arbeit und wie das Ganze oder was einen dazu bewegen sollte, in den Bereich zu gehen. Was ist denn aus deiner Perspektive über die Jahre, die du jetzt schon dabei bist, dein größter Erfolg?
Mein größter Erfolg, das ist eine sehr spannende Frage. Wie in vielen sozialen Bereichen sollte man Erfolge auf jeden Fall nicht davon abhängig machen, wie Klienten quasi, also ob die wiederkommen in unserem Fall oder nicht, also ob die wieder inhaftiert werden oder rückfällig werden. Mein größter Erfolg, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, der größte Erfolg ist, dass ich tatsächlich immer noch Spaß an der Arbeit habe und dass ich trotz allen Sachen, allen Schwierigkeiten, die sowohl in der Arbeit als auch mit dem System manchmal auftreten, da immer den Mut nicht verloren habe und auch die Freude daran und auch ja letztlich gut vernetzt bin, auch von anderen mit anderen Sachen mitkriege. Vielleicht kann man den formal größten Erfolg ein gewisses Engagement in einem Berufsverband nennen, aber das ist jetzt nichts, was ich quasi, ja, was so das Wichtigste wäre, worüber ich dann meine Zufriedenheit definiere.
Nichtsdestotrotz ein Thema, was ich nicht ganz unerwähnt lassen will, weil ich weiß ja, dass du damals als Studierender schon sehr aktiv warst, so in der politischen Vertretung, in der Studierendenvertretung. Jetzt hattest du das ja gerade erwähnt, ne, so Berufsverband, da bist du aktiv. Das ist was ich meinen Studierenden in unterschiedlichen Kontexten, im Seminar, in der Spring Academy, bei uns an der Hochschule, wie auch immer wieder ans Herz lege, sich auch politisch für sein Arbeitsfeld und vor allen Dingen auch die Profession soziale Arbeit zu aktivieren. Vielleicht noch einen ganz kurzen Satz von deiner Seite aus. Was tust du da und was bringt das Ganze?
Ja, also ich bin da der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft gehobener Sozialdienst im Justizvollzug NRW e.V. Das ist also ein ellenlanger Name. Wir haben auch eine Homepage, die können wir, weiß nicht, ob ihr die auch einblenden möchtet.
Ja, hier unten, da steht die.
Genau, okay. Es geht um die Berufspolitik. Also wir organisieren die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im Vollzug. Also es gibt irgendwie insgesamt 360, 370 ungefähr landesweit in ganz NRW und ungefähr 2/3 davon sind bei uns organisiert. Und wir versuchen im politischen Raum, also bis hin in den Landtag, ins Ministerium der Justiz, dort auch ja Berufspolitik zu machen. Also auf unsere Probleme oder unsere Punkte hinzuweisen für die Kolleginnen und Kollegen, aber auch aus unserer Sicht Gesetzgebungsverfahren zu beeinflussen, also da die soziale Arbeit ja im politischen Raum zu positionieren und zu sagen, das ist wichtig und es ist nicht nur wichtig, dass Psychologinnen und Psychologen angehört werden oder dass ein Sicherheitsaspekt gilt, sondern es ist auch wichtig, dass auch sozialarbeiterische Qualität da reinfließt. Wir haben da in einigen Punkten sind wir gut vernetzt, in anderen Punkten ist da bestimmt noch Luft nach oben. Das ist ja immer so ein bisschen geben und nehmen. Also das ist auf jeden Fall super wichtig und super gut, dass du das auch deinen Studentinnen und Studenten sagst, weil das ist das A und O. Also die Arbeit am Mann ist das eine, aber das für mich ist das andere einfach super wichtig, dass sich soziale Arbeit politisch positioniert.
Genau, wir haben das bei uns jetzt in den letzten 2, 3 Folgen auch immer wieder als Thema gehabt, dass es darum geht, jetzt gerade ist natürlich in allen möglichen Arbeitsbereichen sind die Sozialpädagogen, Sozialarbeiter sehr gefordert und bekommen von ihren Kunden und Klienten und Bewohnern viel Anerkennung. Politisch sieht das noch ein bisschen anders aus. Und die Frage ist eben auch, was passiert nach der Krise? Ne? Sind dann alle ausgelaugt, weil sie mehr gegeben haben, als sie geben können? Normalerweise. Ne? Und da muss man jetzt einfach sehr schlau agieren im Nachgang. Das ist so meine Einschätzung. Und deswegen kommen wir zu dem Thema, was uns natürlich gerade auch beschäftigt. Es ist schön, dass wir das sehr lange erstmal in diesem Podcast hier mal nach hinten schieben konnten, weil Ich finde, das ist nicht der zentrale Aspekt unseres Gesprächs, sondern es geht vor allen Dingen um Berichte aus der Praxisforschung und der Studierendenschaft. Trotzdem ist das Thema Corona bei euch ja sicherlich auch nicht ganz ausgeklammert, denn das, was man ja nun mal macht, Social Distancing, sich von anderen entfernen, jeder zieht sich in sein Häuschen, Wohnung, Kämmerlein zurück, wie auch immer. Wie sieht denn da der Alltag bei euch gerade aus?
Ja, also der Alltag ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Also einerseits seitens des Ministeriums wurde darauf reagiert, das ging auch durch die Medien, der eine oder andere hat es vielleicht gelesen, dass gewisse Inhaftierten entlassen wurden. Also wir haben Leute, die ohnehin in den nächsten Wochen, Monaten entlassen wurden, wären, insofern sie nicht schwere Straftaten begangen haben, wurden jetzt entlassen. Einfach um Platz zu schaffen, wenn ein Fall in einer JVA auftritt, dass man dann interne Quarantänestationen einrichten kann, aber auch Kapazitäten zu schaffen unter den Diensten. Das ist eine Ausnahmesituation für die Inhaftierten, ohnehin schon die Inhaftierung. Jetzt wurde reagiert, dass die Außenkontakte durch Besuchsverbote quasi in dieser Art und Weise abgebrochen wurden. Es wurde versucht, intern natürlich entsprechend mehr Telefonate und so weiter und so fort, sodass ein Kontakt bestehen kann. Aber es ist natürlich für die Inhaftierten eine besondere Situation. Das ist wie in der Glocke. Also die Inhaftierten sehen das im Fernsehen, die sehen das draußen oder hören das von ihren Angehörigen, aber sie erleben es nicht. Und ich glaube, jeder von uns, wenn man sich mal fragt, wie gut würde ich das alles glauben, wenn ich es nicht live sehen würde, wenn ich nicht live sehen würde, wie draußen Menschen mit einem Mundschutz laufen, wie leer Toilettenpapierregale sind, würde ich das glauben oder nicht? Und selbst wenn ich es glauben könnte, ist emotional was anderes. Und das ist so ein bisschen das Thema bei den Inhaftierten. Zum einen, die verstehen das kognitiv natürlich oder viele von denen. Andererseits ist es halt so vom Gefühl, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen. Vollzuglich wird darauf reagiert, dass versucht wird, mehr Abstand zu halten. Also wir lassen Behandlungsgruppen weiterlaufen, zumindest in der JVA Siegburg. Da gibt es zum Teil Unterschiede in anderen JVAen. Wir lassen das Programm weiterlaufen, weil wir trotzdem die Zeit bestmöglich nutzen wollen. Aber wir verlegen das in größere Räumlichkeiten, schaffen mehr Abstand, versuchen auch da die entsprechenden Abstände einzuhalten. Und was jetzt auch, ich glaube auch neulich in der Presse war, es gibt verschiedene JVAen, auch die JVA Siegburg, die in den eigenen Nähereien dann Mundschutz herstellen.
Es geht am Ende ja darum, wie du richtig sagtest, ne, durch Sozialtherapie die Leute wieder in geregelte Bahnen zu bringen. Die Inhaftierten haben den Anspruch, was zurückzugeben an die Gesellschaft. Das ist sehr schön, mal diese Perspektive zu hören und hoffe, dass unsere Zuschauenden diese Perspektive auch einnehmen können. Jetzt haben wir über viele Themen geredet und du hast sicherlich ja auch viel untergebracht, aber trotzdem will ich auch dir den letzten Kattocast-Teil nicht vorenthalten, denn auch du darfst jetzt die 60-Sekunden-Botschaft an unsere Zuschauenden, Zuhörenden senden. Genau, bitte sehr.
Ja, ich habe mir einen Teil tatsächlich schon unterbringen können. Für mich ist soziale Arbeit politisch. Und das ist in Corona-Zeiten, aber auch unabhängig davon, wichtig, dass man sich engagiert. Sei das eben im AStA, da hat ja die eine Studentin schon gut von erzählt, aber sei das auch in Berufsgruppen oder sei das bei Verdi, bei Gewerkschaften, aber auch im eigenen persönlichen Nahraum. Also sei das, ne, das Familienfest, wo jemand irgendwie was sagt, was vielleicht nicht so ganz politisch korrekt ist, sei das Facebook, was auch immer. Also wo man es mitkriegt, ist, finde ich, soziale Arbeit gefordert und Sozialarbeiter auch sich zu positionieren. Wichtig ist jetzt für Zeiten von Corona, glaube ich, einerseits, dass diese Anerkennung, die jetzt den Gesundheitsberufen und hoffentlich irgendwann auch mal den Sozialberufen in diesen Zeiten zukommt, dass das nicht abbricht. Also dass man nicht nach Corona sagt, alles klar, jetzt ist alles vergessen, sondern dass das einfach nachhaltig ist. Also nachhaltig in Form von besseren beruflichen Bedingungen für Pflegerinnen und Pfleger als Beispiel. Nicht nur mehr Geld, sondern auch vielleicht andere Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Also dass man diesen Beruf ernst nimmt und diese Ernsthaftigkeit zuführt, die dieser Beruf letztlich braucht und verdient. Wie gesagt, im Gesundheitswesen, aber eben auch im Sozialwesen, auch natürlich die oder der Kassierer, Kassiererin an einer Supermarktkasse, die dürfen natürlich da auch nicht unerwähnt bleiben. Abschließend, glaube ich, fände ich das gut, wenn wir auch in diesen Zeiten solidarisch bleiben. Solidarität ist ein Riesenwort. Ich fände es richtig und wichtig, wenn wir das mit Randgruppen, mit Inhaftierten, Drogenabhängigen und so weiter und so fort, aber auch mit Leuten, die vielleicht nicht unbedingt hier um die Ecke sind. Also ne, Flüchtlingskrise ist in aller Munde. Jetzt durch Corona ist die Lage in den Lagern in Lesbos zum Beispiel etwas in den Hintergrund gerückt. Aber die dürfen wir nicht vergessen, weil denen geht es, glaube ich, deutlich schlechter als vielen von uns hier, was unsere Probleme nicht kleinreden soll, aber wo man einfach die man nicht vergessen darf in diesen Zeiten. Ja. Genau.
Okay. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Stefan. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag.
Danke.
Mach's gut.